Ich habe hier gerade noch einen Spruch liegen von einem Lobpreisgottesdienst von 2011. Den wollte ich euch mitgeben, weil der auch passt. Wir brauchen Gott, aber wir wollen ihn oft nicht. Er braucht uns nicht, aber er will uns immer. Wenn wir das nur verstehen würden. Wenn wir das nur verstehen würden, dass wir einen Gott haben, der uns immer will. Und darum soll es heute Mittag kommen. Ich hatte es ja im Psalm gelesen. Ich möchte von den Wundern unseres Gottes reden, von der Größe unseres Gottes reden. Und viele Menschen machen sich unterschiedliche Gedanken über das sogenannte Gottesbild. So wie ich Gott sehe, prägt meine Vorstellung von Gott. Oft liegt es daran, wie ich geprägt bin, von der Kindheit oder der Jugend oder wem ich begegnet bin. Also es gibt Menschen, die sagen, ich glaube nicht an Gott, weil sie nie etwas von ihm gehört haben. Und dann gibt es Menschen, die haben etwas gehört in ihrer Kindheit von Gott, haben aber Vorstellungen von diesem Gott, dass sie ihm ihr Leben nicht anvertrauen können. Und dann gibt es Menschen, die sehen Gott hauptsächlich als den gerechten Richter, was er ja auch ist. Manche sehen Gott als sehr, sehr strengen Herrscher, der jede Kleinigkeit bestraft oder sanktioniert. Das ist nicht so. Und manche wissen, dass Gott Liebe ist. Wenn wir Gott und etwas von unserem Gott erfahren wollen, wenn wir verstehen wollen, wie Gott mit Menschen umgeht, ist es wichtig, ins Alte Testament hineinzuschauen. Da wird etwas ganz deutlich. Und den Text, die Begebenheit, von der ich heute sprechen möchte, steht im 2. Könige 6 und dreht sich um Elisa oder eigentlich nicht so um Elisa, sondern Menschen, die ihm zugehört haben. Und der Zusammenhang dieses Textes, den ich lese, macht drei Wesenszüge Gottes deutlich. Der erste Wesenszug Gottes ist, dass er gerne hilft. Das finden wir in allen drei Begebenheiten. Dass er ungewöhnlich hilft und dass er keine Gegenleistung dafür fordert. Wichtig, manche Menschen, die Gott kennengelernt haben, meinen, sie müssten jetzt aus Zwang heraus ihm auch etwas geben. Hat vor kurzem ein Gespräch, wo ich nochmal betont habe, zu sagen, den fröhlichen Geber hat Gott lieb, nicht den, der unbedingt sich's abzwingt. Ich gebe Gott mein Leben, ich vertraue Gott mein Leben an, weil ich verstanden habe, dass er es gut mit mir meint. Das ist was anderes wie, ich gebe Gott mein Leben, weil ich Angst vor ihm habe. Hat aber was Grundsätzliches damit zu tun, wie ich Gott kenne. Und so ist mein Lebensweg geprägt von dem, und auch mein Lebenssinn geprägt von dem Wissen, dass alles, was mir begegnet, letzten Endes mir zum Besten dienen muss. Wir zitieren dieses Bibelwort gerne. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Zitieren wir alle. Leben ist schon schwieriger. Und das hat auch etwas mit unserem Gottesbild zu tun. Welchen Gott sehe ich? Sehe ich einen strengen Gott, dann, und es begegnet mir etwas Schlimmes, dann denke ich, oh, lieber Gott, habe ich irgendwas falsch gemacht? Vergib. Und verstehe gar nicht, dass so manches in meinem Leben einfach notwendig ist, weil er hat eins versprochen, er will mich zum Ziel bringen. Und das Ziel ist die Gemeinschaft mit ihm. Und dazu gehört auch Leid. Das haben wir beim Herrn Jesus gesehen. Der Leidensweg ist der Königsweg. Wir meinen aber oft, und übrigens die Juden damals über Jesus auch, es wäre Strafe gewesen. Jesaja bezeugt das ja. Wir dachten, die Strafe, der Fluch liegt auf ihm. Ganzes Gegenteil war beim Herrn Jesus. Und von daher ist es mir wichtig, dass wir über unser Gottesbild nachdenken. Also, die erste Begebenheit mit Elisa war, dass da ein Heide kam. Auch noch ein Feind Israels kam, der hatte Aussatz. Eine schlimme Krankheit mit Beulen und Jucken und was auch immer. Aussatz, er war von dieser schlimmen Krankheit, die zur damaligen Zeit zur Trennung, sozialen Trennung von allem anderen Menschen geführt hat, befallen. Dieser Mann wendet sich an den Mann Gottes, weil er gehört hatte, da ist einer, der kennt Gott. Vielleicht kann der mir weiterhelfen. Und wir lesen, dass diesem Mann, dem Feind Israel, ein Heerführer, geholfen wird. Und als er dann meinte, er müsste diese Hilfe bezahlen, lehnt Elisa ab. Daraus können wir lernen, dass unser Gott keine Gegenleistung will. Elisa hat einen Knecht gehabt, der war clever, hat gemeint, wenn es der Elisa nicht will, wenn es Gott nicht will, ich nehme es gerne. Und dann hat er das Gold gehabt und die Krankheit. Das ist vor dem, was ich jetzt vorlesen möchte. Nach dem, was ich vorlesen möchte, ging es darum, dass der Elisa durch die Kraft Gottes dem König von Israel hilft. Da kamen die Feinde und haben immer versucht, Israel zu besiegen. Und Elisa hat immer gesagt, da ist eine Falle und da ist eine Falle, mach das und mach jenes. Und diesem feindlichen König wird also berichtet, nachdem der gedacht hat, er hat einen Verräter in der eigenen Reihe. Nee, da ist ein Prophet Gottes, der sagt schon vornherein vorher, was passieren wird. Und dann schickt dieser dumme König seine besten Männer los, diesen Elisa zu fangen. Wie sinnlos ist doch manchmal der Mensch, gegen Gott anzukämpfen. Und wenn er alle Macht auf seiner Seite hätte, es nützt ihm doch nichts. In diesem Bericht lesen wir dann, wie diese Männer mit Blindheit geschlagen werden. Und wir lesen davon, dass dieser Knecht, ein anderer, ein neuer Knecht, Elisas Angst hatte, wie er diese Soldaten gesehen hat. Und dann kommt dieser berühmte Satz. Und liebe Geschwister, das ist für die, die gerade im Glaubenskampf stehen, ganz wichtig. Mir ist er immer wieder ein Trost, weil ich ihn auch immer wieder brauche. Da sagt Elisa, siehst du nicht, dass das Heer Gottes viel, viel größer ist als das Heer des Feindes? Und so möchte ich dir auch das heute Mittag mitgeben, liebes Kind Gottes. Weißt du nicht, dass die Kraft des lebendigen Gottes viel, viel größer ist wie alle Not und alle Probleme der ganzen Menschheit zusammen? Siehst du es nicht? Mein Wunsch ist, dass der Herr mir und dass der Herr uns die Augen öffnet. Es begegnet mir manchmal, und jetzt komme ich zu meinem eigentlichen Text, wird schon heute länger werden, ich bin gefragt worden, wie lange es dauert, ich habe dem lieben Bruder gesagt, naja, 1,5 bis 2 Stunden, das liegt daran, dass ich nicht weiß, wie lange ich rede. Jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Text. Da meinen Menschen doch oft, dass Gott sich nicht um meine kleinsten Probleme kümmern würde. Sondern, vielleicht habt ihr das gehört, vielleicht denkt ihr auch so genauso, Gott sieht das Globale, das große Ziel. Er hat alles im Blick, aber das Kleine nicht. Und die, die so denken, und die, die denken, ich bin ja so klein, ich bin ja gar nicht würdig, dass sich der große, lebendige Gott um mich und meine Sorgen und Probleme kümmert. Und in Wirklichkeit sind meine Sorgen ja so klein, sie tun mir zwar weh, sie bewegen mich, sie hemmen mich, sie binden mich ein. Aber in Wirklichkeit kann ich es Gott nicht sagen, weil der ist bestimmt mit was anderem beschäftigt. Den möchte ich diese Begebenheit jetzt vorlesen. Und die Söhne, also 2. Könige 6, Vers 1, ich bin immer noch in der Einleitung. Und die Söhne der Propheten sagten zu Elisa, sieh doch, der Raum, wo wir vor dir wohnen, ist zu eng für uns. Lasst uns doch an den Jordan gehen und von dort jeder einen Balken holen und uns hier einen Ort herrichten, um doch dort zu wohnen. Und er sagte, geht hin. Und einer sagte, tu uns den Gefallen und geh mit deinen Knechten. Und er sagte, ich will mitgehen. So ging er mit ihnen, und sie kamen an den Jordan und hieben die Bäume um. Es geschah aber, als einer einen Balken fällte, also einen Baum, da fiel das Eisen ins Wasser. Und er schrie auf und sagte, ach mein Herr, und dabei ist es noch geliehen. Blöde Axt, ne? Die schwimmt nicht. Und sie ist auch noch geliehen. Ist es jetzt ein Problem, um das sich Gott kümmert, oder ist es trivial? Also für den Betreffenden war es nicht trivial. Uns erscheint es eigentlich fast nicht der Rede wert. Naja, die waren da Bäume fällen. Der Mann Gottes aber sagte, wohin ist es gefallen? Und er zeigte ihm die Stelle. Da schnitt er ein Stück Holz ab und warf es hinein und brachte das Eisen zum Schwimmen. Und er sagte, hol es dir heraus. Und da streckte er seine Hand aus und nahm es. Seht ihr, das ist ein Wunder. Das ist nicht gefaked. Der Jordan ist ja ein schnell fließender Fluss, es sei denn, du bist in so einem stinkigen Nebenarm, wo sich nichts bewegt. Ansonsten fließt er relativ schnell bergab aus den Golanhöhen runter. Und das Eisen ist schwer, das fällt an die Stelle und dann schmeißt Lisa so ein Stückchen Holz da rein. Wahrscheinlich hätte es auch gar nicht reinschneiden müssen. Und das Eisen schwimmt. Und dann nimmt er sein Eisen und es treibt noch nicht mal weg und hat es wieder. Wir können viel lernen aus dem Textabschnitt, den ich gerade gelesen habe. Elisa war der Nachfolger von Elia und Gott schenkte ihm das, anders wie bei Elia, junge Menschen, das hören wollten, was er zu sagen hatte. Und das waren die Söhne der Propheten. Wir würden sagen, es waren Bibelschüler. Und die wollten hören, was also Elisa lehrt. Und sie wollten hören und sehen, wie Gott handelt. Super Voraussetzung für eine tolle Gemeinschaft. Und die hatten sie ganz, ganz offensichtlich mit dem Elisa. Es ist gut, wenn wir uns Gemeinschaft suchen, wo wir gemeinsam erleben, wie Gott wirklich ist. Und wie tröstlich mag dies für Elisa gewesen sein. Menschen, die Interesse an dem lebendigen Gott haben, das ist Wachstum, das ist Dynamik, das ist Aufbruchstimmung. Und dennoch bringt diese Situation auch einige ganz menschliche Probleme mit sich. Die Bibelschüler werden immer mehr und der Raum wird immer enger. Und dann haben sie ein Problem. Jetzt könnte man sagen, als hochgeistliche Menschen müssten sie dieses Problem ignorieren, in Askese leben, machen sie aber nicht. Sondern sie sagen, lass uns doch ein paar Hütten bauen, holen ein paar Bäume am Jordan und dann können wir es uns hier schön machen. Und in der Gemeinde und als Kinder Gottes dürfen wir es uns schön machen. Das ist nicht verboten. Also Askese ist nicht das, was die Bibel lehrt. Wir sollen mit dem, was wir haben, zufrieden sein, aber das ist was anderes. So, und dann fällt mir noch was auf. Das waren ja alles junge Leute. Und dann gehen sie zu dem Ahlen Elisa und reden mit ihm. Schöne Art oder Beispiel von Gemeinschaft. Sie rennen nicht einfach los und machen und denken, der große Mann Gottes, der hat auch keine Zeit, Gottesbild, sondern sie reden mit ihm und fragen da über ihn, und das war in der damaligen Zeit so, über den Mann Gottes, mit Gott sollen wir das tun. Alles, was ich tue, mit Worten oder mit Werken, dürfen wir für den Herrn tun. Das bedeutet aber auch, dass wir ihn erst fragen. Wie viel von uns rennen einfach los und machen mal? Gedanken ist die Dienstleistung ganz oft. Ich muss ja. Gott hat mir so viel geschenkt und dann muss ich ihm. Gar nichts. Gar nichts. Das einzig Wichtige ist an der Stelle, dass wir, wenn etwas ist, den Herrn fragen, was wir tun sollen. Und das machen die da. Den Herrn fragen. Alles, alles. Ich habe mal einem Bruder gesagt, der konnte mich gar nicht verstehen, und wenn ich mir ein paar Schuhe kaufen gehe, frage ich den Herrn, Herr, welche soll es denn sein? Fand er komisch. Was interessiert Gott dem Martin seine Schuhe? Ich kann das aber auch andersrum drehen. Jeden Euro, den ich besitze, gehört dem Herrn. Und ich darf das, was ich brauche, davon nehmen und ausgeben. Wäre es dann nicht gut zu sagen, Herr, dir gehört mein ganzes Geld und ich frage dich, was ich damit machen darf? Merken wir, verändert sich auf einmal. Im Übrigen, in jeder ganz normalen Beziehung ist es so, dass man über das gemeinsame Geld und die Investition, die wir tätigen möchten, spricht. Ich frage jetzt nicht rum, frage nicht, wie das bei der Familie Schröder ist, aber ich gehe mal davon aus, ihr redet auch, bevor du dir ein neues Auto kaufst. Na? Was ganz normal ist, nur mit unserem Gott nicht? Das ist doch komisch, oder? Alles, was mich bewegt, alles, was mich beschäftigt, und sorry, ich kaufe mir nicht so oft ein paar Schuhe, das beschäftigt mich dann schon, denn das meiste ärgert mich, wenn ich ein paar Schuhe kaufe und habe hinterher Blasen, dann ist es rausgeschmissenes Geld, das sage ich meinem Gott. Und darf ich auch sagen, es interessiert ihn auch. Und so kommen also auch diese Bibelschüler, diese Prophetenschüler, Jünger, Kinder, Söhne und sagen ihre Not dem Elisa. Sie schimpfen nicht, es ist uns zu eng, schaff Raum, sondern sie sagen, wir haben hier ein Problem, wir hätten auch schon mal eine Lösung, ist das für dich in Ordnung? Also Selbstdenken ist nicht verboten im Reich Gottes. Auf die Reihenfolge kommt es an. Gott hat uns auch einen Verstand gegeben. Und den sollen wir ja auch einsetzen. Also, die Lösung war ja relativ einfach. Es ist eng, also machen wir es weiter. Aber wir fragen mal nach. Ist diese Lösung richtig? Oder hast du vielleicht eine andere Lösung? Wir merken, es ist ein Miteinander und eine Ausrichtung auf eins. So, und dann sagte Elisa, ja, mach mal. Und dann kommt noch etwas, was mir sehr viel Freude gemacht hat. Das Machmal war den Prophetensöhnen nicht genug. Sondern sie sagen, wir hätten es aber gerne, dass du mitgehst. Jetzt ist meine Frage an mich und an uns. Möchten wir, dass der lebendige Gott auf unseren Wegen wirklich mitgeht? Oder haben wir was zu verstecken? Also kennt ihr die Situation, wo man sich dann so... Liebe wird mich jetzt keiner sehen, ne? Vielleicht nicht ganz so okay, was ich gerade mache. Die Söhne der Propheten, die Bibelschüler, hatten kein schlechtes Gewissen bei ihrem Tun. Wie befreiend ist das, kein schlechtes Gewissen zu haben? Sie haben gefragt, sie haben gehört, es ist okay, und jetzt kommt die Bitte, geh mit. Seht ihr, manchmal ist die Frage in unserem Glaubensleben, Herr, bin ich auf dem richtigen Weg? Man kann ganz einfach sich selbst eine Frage stellen und dann findet man auch eine Antwort. Habe ich den Herrn gebeten, mitzugehen? Und fühle ich mich oder weiß ich, das ist absolut in Ordnung, dass das, was ich gerade tue, dass er das sieht? Ha, unser Gewissen ist schon so geschärft, dass wir das wissen. Tue niemals als Kind Gottes etwas, wobei du den Empfinden hast oder das Wissen, hier möchtest du Gott eigentlich nicht dabei haben. Tu es niemals, denn das ist Sünde, das trennt vor Gott. Nicht, weil dir Gott böse wäre, sondern weil du dir selbst schadest. Es geht nicht um den rächenden Gott, sondern es geht um den liebenden Gott, der nicht möchte, dass du dir wehtust. Und all das, was an Geboten oder Verboten auch immer wieder wir in der Heiligen Schrift finden, da dreht sich's immer darum, dass er uns bewahren will vor Gefahr. Wir fühlen uns dann eingeengt und meinen, wir sind eingeschränkt und wir haben doch selbst die Freiheit und selbst den Kopf und warum soll ich fragen und warum soll ich überhaupt Gott mitnehmen? Ich bin doch selbst wer. Dieser Gedanke führt immer zum Scheitern. Immer. Wisst ihr auch warum? Die Bibel sagt es uns ganz klar, wir haben nicht nur mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Und wir haben einen Widersacher, der möchte, dass wir in die Grube fahren. Der möchte, der saust ab und will alles andere mitnehmen. Und deswegen sind wir in einem inneren Kampf. Also, die Prophetenjünger möchten gerne, dass der große Elisa mitgeht. Kann mir die Jungs schon vorstellen, die endlich mal keine Theorie, endlich Praxis, auf die Axt auf die Schulter und ab an Jordan marschiert. Was für ein Hallo und was auch immer. Und dann nehmen sie den alten Mann noch mit. Das sagt mir viel über Elisa. Der war kein Spielverderber. Der hat nicht den Zuchtmeister gemacht, sondern es war einer, mit dem er gerne zusammen war. Wünsche ich mir auch. Bin ich einer, mit dem er gerne zusammen ist oder bin ich immer andere Leute schlechtes Gewissen? Nun ja, das mit dem schlechten Gewissen kann man manchmal nicht regeln, aber es gibt auch manchmal, wo es berechtigt ist. Also, an der Stelle, Elisa war ein Mensch, den man gerne mitnimmt. Und wir sollten es verstehen, dass wir unseren Gott überall mit hinnehmen können. Er ist doch kein Spielverderber. Er möchte doch, dass wir uns freuen. Er möchte doch, dass wir fröhlich sind. Und er sagt uns sogar die Gelegenheit und die Orte, wo wir das wirklich sein können. Zum Berauschtsein brauchst du keinen Alkohol. Du musst nicht besoffen sein, um glücklich zu sein. Wenn ich am Montag wieder mit einem Kollegen spreche, was sie so am Wochenende gemacht haben, ich sage, wir waren im Gottesdienst, dann sagen die, es war da so schönes Wetter. Und dann sage ich, was hast du mit dem schönen Wetter gemacht? Ey, wir saßen im Garten, haben gegrillt und einen gesoffen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich ins Bett ging. Da wette ich damit, dass mindestens 3 oder 4 davon dabei sind. Da bin ich lieber im Gottesdienst. Und ich weiß heute Abend auch noch, was ich gemacht habe. Wir merken also, will ich wirklich glücklich sein oder will ich mich nur besinnungslos machen? Also gehen sie zum Jordan und fangen da an, die Bäume umzuhacken. In jeder Gruppe gibt es mindestens einen, den das Pech an den Händen zu kleben scheint, ne? Also wenn wir auf eine Freizeit fahren, irgendeiner auf einer Freizeit ist immer der Unglücksrabe. Ich bin froh, dass ich ein bisschen älter geworden bin. In meinen jungen Jahren war ich der Unglücksrabe. Meistens sind es ja jüngere Jungs. Ich habe in jedem Fettnapf drin gesessen. Es war auch peinlich. Der Hesse sagt dappisch. Kennt ihr den Eindruck? Also ein bisschen ungeschickt. So war ich auch. Ich habe es überlebt, aber peinlich ist es trotzdem. Und so gibt es also auch in dieser Gruppe einen Menschen, der im Eifer des Gefechtes nicht aufpasst und das Eisen, also der Axtkopf, der rutscht von dem Stiel weg und fliegt ins Wasser. Ich kann mir den vorstellen, der macht diesen da und weg ist das Eisen. Und noch gepumpt, also geliehen. Was macht man jetzt? Zur damaligen Zeit war Eisen wirklich wertvoll und eine kostbare Angelegenheit und er stand im Wort. Und so war die Not unseres Pechvogels groß. Und was macht er jetzt damit? Er springt kopfüber in den Jordan und versucht nach seinem Eisen zu tauchen. Macht er nicht. Er setzt sich auch nicht am Strand und jault wie an den Wassern zu Babylon, sondern er weiß genau, wo er hinzugehen hat. Ach, liebe Geschwister, liebe Freunde, wissen wir, wo wir hinzugehen haben mit unserer Not? Das ist so was Natürliches, wenn wir Geld brauchen, gehen wir auf die Bank, gell? Wenn wir auf dem Konto nichts haben, gehen wir traurig wieder weg. Wenn wir Not haben, wo gehen wir dann dahin? Fressen wir das in uns rein? Kommen wir damit nicht zurecht? Wir brauchen Gott. Aber wir wollen ihn oft nicht. Er braucht uns nicht, aber er will uns immer. Er kann mit allem zum Kommen, wenn es eine blöde Axt ist. Und genau das macht dieser Mensch. Er geht also zu Elisa und klagt ihm sein Leid. Und Elisa lacht ihn nicht aus, sondern hört ihm geduldig zu. Er nimmt den Kummer seines Jüngers ernst. Elisa wird in diesem Text als Mann Gottes bezeichnet. Also ein Mann, der Gottes Art, Wesen und Macht darstellt. Das ist auch unsere Aufgabe. Stellen wir Gottes Art, Wesen und Macht dar? Elisa tut es. Und er nimmt diesen Kummer ernst und damit wird ganz deutlich, dass auch Gott diesen Kummer ernst nimmt. Auch beim blöden Eisen. Und so nimmt auch der Herr Jesus all deinen und meinen Kummer ernst. Es ist falsch zu glauben, dass es irgendetwas gibt, was dich und mich bewegt, was nicht unseren Herrn und Heiland interessieren würde. Die Not auf der Arbeit, die Not in der Familie, die Not mit den Kindern, die Not mit den Eltern, die Zukunftsangst, das Nicht-Bewältigen-Können der Vergangenheit, all das, was uns bewegt, will er von uns hören und es interessiert ihn. Auch hier haben wir einen ganz natürlichen Vergleich. Es hat mich doch sehr interessiert und interessiert mich sehr, was Lenchen in ihren jungen Jahren gemacht hat, als wir uns noch nicht kannten. Man, wir haben uns sehr jung kennengelernt, war nicht viel Zeit vorher, aber trotzdem, selbst die Zeit vorher hat mich interessiert. Und natürlich interessiert mich bis heute, was sie bewegt und was sie bekümmert. Und dann soll der große Gott, der mich geschaffen hat, mit meiner Art, nicht das noch viel mehr interessieren? Wie kommen wir eigentlich auf die Vorstellung, dass Gott uns nicht nach seinem Bilde geschaffen hat? Er ist doch das Original, wir sind doch das Abziehbild. Und wenn der Mensch das schon kann, wieso nicht viel mehr Gott? Wir merken, wir unterschätzen die Treue, die Liebe, die Güte unseres Gottes völlig. Ich sage es ja gerne, es ist eigentlich so einfach. Die Frage ist, wollen wir es annehmen? Dieser junge Mann glaubt, dass er Lisa eine Lösung für das Problem hat und dass er willens ist, dieses Problem zu lösen. Und wenn wir uns voller Vertrauen an den Herrn Jesus wenden und glauben, dass er uns helfen kann, dann drücken wir damit unser Vertrauen aus. Und genau dieses Vertrauen ehrt Gott. Und wenn wir heute Mittag zusammenkommen und hier Lobpreislieder singen, dann drücken wir auch, das merken wir an dem Text, unser Vertrauen aus. Sind es Lippenbekenntnisse oder ist es tatsächlich so? Vertrauen wir auf den lebendigen Gott, dass er mit dir und mir gute Wege geht? Wenn wir ihm vertrauen, dann ehren wir ihn. Und wenn wir ihm vertrauen, dann wird er durch dieses Vertrauen, das auch Glauben hat, uns ewiges Leben schenken. Wir werden von ihm nicht mehr getrennt sein, so wie wir es heute nicht sind, obwohl wir das heute nicht wahrnehmen. Aber wir sind nicht von unserem Gott getrennt, niemals. Du bist keine Sekunde allein als Kind Gottes. Ob du es weißt oder nicht weißt, keine Sekunde lässt er dich aus dem Auge. Der Unterschied in der Ewigkeit ist nur einer. Wir werden es sehen. Das gilt für die, die ihm vertrauen, die alles besser wissen, die meinen, ohne Gott sein zu wollen. Die werden auch das bekommen, was sie wollen. Wisst ihr, was Hölle ist? Es gibt eine Beschreibung in der Schrift, der wird hinausgestoßen, da wird es Dunkelheit und da wird sein Heulen und Zähneklappern. Das ist Hölle. Das Getrenntsein von Gott. Der Mensch, der von Gott nichts wissen will, selbst dem tut Gott nach seinem Willen. Er gibt ihm die Gelegenheit, sich ganz von Gott fernzuhalten. Und das ist die Hölle. Ich glaube nicht, dass wir uns das vorstellen können, wie es ist, vollkommen von Gott getrennt zu sein, denn seine Liebe umgibt den Gerechten und den Ungerechten, sagt die Schrift, die Sonne scheint über den Gerechten und den Ungerechten. Hier in diesem Leben macht es nur innerlichen Unterschied, nicht äußerlich. Im zukünftigen Leben wird es einen Unterschied geben. Du wolltest ohne Gott leben, ich tue dir den Gefallen. Und das nennt die Bibel verurteilen. Urteil, Recht sprechen. Der Mensch will alleine sein und er tut auch alles dafür. Ich will ohne Gott groß sein. Und er lacht Gott ins Gesicht und Gott lässt ihn gehen. Im Prinzip gibt Gott ihm nur das, was er will. Aber hier hat einer den Wunsch, dass er die Axt wiederbekommt. Er will auch kein schlechtes Zeugnis sein. Er ist ja jemand, der sich an Gott hält, dieser junge Mann. Und so möchte er, dass sein Schaden nicht der Schaden eines anderen ist. Das ist ein wunderschöner Zug an diesem Menschen. Also geht Gott her, tut gerade mal alle Naturgesetze außer Kraft setzen. Und es macht ihm überhaupt kein Problem. Der die Naturgesetze in Kraft setzt, der kann sie selbstverständlich auch außer Kraft setzen. Sonst hätten wir es nicht mit einem allmächtigen Gott zu tun. Wir haben es hier nicht mit einer philosophischen, sondern einer praktischen Frage zu tun. Das, was Gott geschaffen hat, das kann er auch verändern. Und zwar nach seinem Belieben. Hier tut er gerade die Schwerkraft aufheben, hier verhindert er auch gerade noch die Fließgeschwindigkeit, also die Reibungsgesetze hebt er auf und. als wäre es nichts. Und für unseren Gott ist es auch nichts. Und jetzt komme ich auf einen anderen Gedanken. Wie kannst du denn meinen, dass deine Schuld viel zu schwer ist für den lebendigen Gott, dass er mit dir nichts mehr zu tun haben will? Das ist mir auch schon begegnet. Einer meiner besten Freunde hat versucht, seine Schwester umzubringen. Gott hat ihm vergeben. Natürlich saß er im Knast. Natürlich hat er seine Strafe abgesessen. Das ist aber die Welt. Beim Vater hat er keine Strafe mehr. Da ist der Herr Jesus ans Kreuz gegangen. Wir haben alles, alles dem Herrn zu verdanken und er vergibt uns alles. Es gibt nichts, was er nicht vergibt. Gott hat Gesetz gegeben und er hebt dieses Gesetz auch auf. Das Naturgesetz allemal. Die Frage ist, ob wir das verstehen und annehmen, denn eins will Gott. Und daran gibt es keinen Weg vorbei. Gott will, dass wir an ihn glauben, das heißt, Gott will, dass wir ihm vertrauen. Ohne Glauben wird niemand den Vater sehen. Diese Voraussetzung gibt es. Und das ist eine innere Einstellung. Es ist eine Lebensübergabe, sagen wir auch dazu. Und das ist auch wieder etwas ganz Natürliches, kann man es erklären. Wenn Lenchen mit mir nichts zu tun haben gewollt hätte vor vielen, vielen Jahren, hätten wir uns nie kennengelernt. Es gab ja genug junge Männer in der großen Gruppe, waren 80 Jugendliche dort. Hätte sie es nicht gewollt, hätte sie mich nicht kennengelernt. Und unsere Wege wären auseinandergegangen. Wenn du nicht willst. Wenn du aber Gott kennenlernen willst, musst du als erstes glauben, dass er ist. Und als zweiten, dass er dein Herr und Heiland sein will. Ohne dem geht es nicht. Und das dritte ist, dass du ihr erkennst, dass er, der lebendige Gott, rein ist und heilig ist. Und dass dein Leben voller Sünde ist, dass du ein Sünder bist. Und dass deswegen der Herr Jesus ans Kreuz gegangen ist. Auch so eine Aufhebung der Schuld. Frage. Und zwar nicht, dass die Schuld einfach weggewischt wird. Nein, sondern dass sie getragen und bezahlt wird. Gott zahlt alle seine Schuldscheine. Und deswegen musste Jesus sterben. Ich bin schuldig geworden. Und diese Schuld muss gesühnt werden. Und zwar mit Blut. Das ist das Gesetz. Und ich habe vom Feind vorhin gesprochen. Wenn Gott das nicht machen würde, könnte der Feind kommen und sagen, du bist ungerecht. Aber unser Gott ist auch gerecht. Also gab es nur einen Weg. Meine Schuld, meine Schulden mussten bezahlt werden. Und das hat der Herr Jesus am Kreuz getan. Und das muss ich anerkennen. Wenn ich auf die Bank gehe, weil ich kein Geld habe und da ist kein Geld und ich habe nur noch Schulden, dann wird mich der Banker wegjagen und sagen, kommt einer vorbei mit dem Kuckuck, der nimmt dir alles weg, was du hast. Und dann geht ein andere hin und bezahlt meine Schuld, dann muss ich das aber akzeptieren. Ich muss nur noch akzeptieren, dass der überwiesen hat und sagen, jawohl, ich nehme diese Sühnung an. Das ist genau das, was am Kreuz ist. Da ist der Schuldschein getilgt, aber annehmen muss ich ihn. Und dazu lade ich ein. Das Wunder dieser schwimmenden Axt offenbart die göttliche Macht und gleichzeitig die göttliche Güte. Alle Naturgesetze werden beiseite geschoben, um diesem Mann zu helfen. Ich denke, es liegt viel Trost für Gottes Kinder in dem Wunder von dem schwimmenden Eisen. Gott gefällt es, denen zu helfen, auch in den kleinsten Dingen des Alltags, die sich vertrauensvoll an Gott wenden. Und jetzt komme ich noch zum Abschluss zu einem kleinen Problem, das viele haben. Ich habe gebetet und dann habe ich nicht das gekriegt, was ich wollte. Das ist gut. Ich hätte auch gerne einen Porsche gehabt. Meine Frau wäre sicherlich unglücklich gewesen, wenn ich einen Porsche fahren würde. Ich fahre nämlich gerne so schnell, wie das Auto kann. Das ist auch ein einfaches Beispiel. Aber stellen wir uns das mal in unserem Leben vor. Wir wünschen uns so oft so vieles und meinen, wir müssten es unbedingt haben, und wir beten darum und Gott gibt es nicht, dann hat es ganz bestimmt einen Sinn. Denkt an den Porsche. Punkt 1, bin ich sicher, dass der Porsche mich auf Dauer auch nicht glücklich machen wird. Wahrscheinlich gäbe es da noch einen schnelleren. Und Punkt 2, Wenn ich mir einen Hirnkasten einrenne, was habe ich dann davon? Was hat der Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Kennt ihr diese Frage? Was hat der Mensch davon, wenn er die ganze Welt bekommt und die Ewigkeit verliert? Das hat er Jesus dem Satan geantwortet. Und so kann ich ganz gewiss sein, und auch da bin ich wieder bei Glauben und Vertrauen, dass das, was Gott mir nicht gibt, das keine Spielverderberei ist, sondern mir zum Wohl ist. Und dafür sorgt, dass er mich ans Ziel bringt. Denn das hat er mir versprochen. Und dazu gehört auch, dass er mir das eine gibt und das andere nicht. Stellt euch die kleine Sophia vor, die will unbedingt wie Mama am heißen Herd kochen. Würdet ihr sie neben die Herdplatte setzen und gehen? Das wäre sträflich. Und das erwartet ihr von eurem Gott? Das macht er auch nicht. Er wird verhindern, dass ihr mit beiden Händen auf die heiße Herdplatte kommt, weil es Liebe ist. Ob die Sophia das in dem Augenblick einsieht oder nicht, spielt gar keine Rolle. Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht bewiesen unter den Völkern. Amen.